das ist für mich der Zweck von Kunst, ist, das unsichtbar sichtbar zu machen und auch, worüber man nicht sprechen kann oder darf, dafür hat man die Kunst. Das ist Kunst, ja. Das ist eine innere, sehr schwierig zu beschreiben. Ja, das und für mich, das ist Entdecken, Forschen. Kunst hat etwas Wissenschaftliches, man forscht, man macht mit der Kettensäge. Du hast ungefähr die Idee, ja, dass die Figuren, die drei, aber letztendlich, du weißt nicht hundertprozentig, wie es endet. Das Ende ist die Reise dahin.
Schön, dass ihr heute da seid. Hier ist Rüdiger Strattner in seiner Position als der Erntehelfer.
Liebe Joëlla Krall.
Nee, Bargel.
Ach, Bargel.
Ja, weil ich bin seit 2009 mit Richard verheiratet.
Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Jetzt drücke ich Stopp und wir gehen zurück. Oder ich sage jetzt einfach, hey, Wahnsinn. Das zeigt, wie lange wir jetzt uns schon nicht mehr gesehen haben.
Voilà, genau das, weil das ist schon lange her.
Das ist viel zu lange her. Das lassen wir jetzt auch genauso drin. Ja. Das ist jetzt zwar ein verhunzter Einstieg, schlecht recherchiert wieder mal.
Nein, ist aber, es nicht.
Weil aber das zeigt ja auch, dass wir uns letzten Endes schon über drei Jahrzehnte kennen.
Ja, und schau mal, mein E-Mail-Adresse ist auch Mädchenname. Und dann natürlich automatisch hat man mehr das im Kopf als Bargel.
Ja. Liebe Joëlla Bargel, herzlich willkommen zu deiner Folge des Erntehelfer-Podcasts.
Ja, ich freue mich, dass es geklappt hat. Ich freue mich total, dass wir zusammen erzählen können.
Klasse.
Sehr schön.
Wir sitzen heute hier bei mir zu Hause. Das ist für mich auch eine Premiere, weil das wird die 53. Folge des Podcasts werden. Aber ich habe noch nie hier Besuch gehabt. Und bei dir freut mich das gerade besonders, dass du heute hier bist.
Ja, schön.
Ich habe, wie ich mir Gedanken gemacht habe, was wir heute besprechen, ist mir die Dreifaltigkeit in den Sinn gekommen. Es ist mir die Dreifaltigkeit deiner Kreativität in den Sinn gekommen, weil beruflich sehe ich dich ja als Requisiteurin, ich sehe dich als Tänzerin, ich sehe dich als Schauspielerin. Das sind ja mindestens diese drei Säulen. Ja. Und ich würde total gerne mit der Requisiteurin beginnen.
Ja.
Ich versuche beim Erntehelfer immer Sachen, die wir in unserem Arbeitsalltag so selbstverständlich irgendwie sehen, nochmal so ein klein bisschen in Frage zu stellen. Mhm. Und wahrscheinlich haben viele Leute schon irgendwo Requisite mal gehört, Requisite mal gelesen. Wenn man es dann mal beschreiben sollte, dann wird es wahrscheinlich schon schwieriger. Jetzt bist du ja knietief in der Materie. Requisite, was für ein Bereich ist das? Was wird da alles im Endeffekt abgedeckt?
Eigentlich Requisite, das Wort Requisite kommt von require. Das ist, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, das ist lateinisch, aber ich lege meine Hand nicht ins Feuer. Aber das hat zu tun, die, zum Beispiel, ich bin bei WDR freie Mitarbeiterin und ich arbeite jetzt momentan für die Sendungen Hier und Heute. Aber andere Sendungen hatte ich zimmerfrei und unsere Arbeit bei der Requisite ist halt so. Das ist eine Ergänzung zu der Ausstattung. Man hat die Möbel, die vier Wänden oder die drei Wänden in dem Fall, weil man hat Publikum, Zuschauer, Raum, das ist auch so im Theater, im Film, das ist etwas anders. Im Theater wird das mehr so gebastelt und handwerklich gemacht. Im Fernsehen, das wird mehr ausgeliehen, gekauft, so bei Requisiten. Mhm. Requisite, für die, die das nicht kennen, das ist die Ergänzung von der Ausstattung. Und was wir machen, zum Beispiel, es gibt der Außenrequisiteur, Requisiteurin, die besorgen Sachen. Und wir, was ich mache als Innenrequisiteurin, die Sachen platzieren auf dem Set. Zum Beispiel, wenn man hat ein Bürozimmer, wir kümmern uns, dass es Bücher gibt, dass es Computer gibt, Stifte, CDs und alles, was man braucht, dass es aussieht wie ein modernes Büro. Mhm. Das ist unsere Sachen. Oder Sachen wie, wenn Leute am Tisch sitzen, im Film, man muss darauf achten, dass alle ihre Gläser haben, die Getränke. Teilweise man muss denn so Wein als Saft machen, weil die können nicht on set die ganze Zeit trinken, sondern dann können die dann gar nicht mehr artikulieren. Dann gucken wir, dass wir aus Taubensaft der Wein und dass der Glas so gefüllt ist, ein bisschen mit Continuity, aber bei größeren Filmen, man hat extra jemanden, der Continuity macht. Aber wir besorgen zum Beispiel hier den Tisch mit Teetassen, das ist unsere Arbeit, das Set zu dekorieren, die Objekte zu platzieren. Und natürlich hatten wir sehr viel Austausch mit Redakteuren und auch Regie, weil dann die sagen, oh, fürs Kamerabild lieber nicht in der Ecke, mehr nach vorne bringen, geht auch. Aber eigentlich als es gibt eine Ausbildung, das habe ich in Hamburg gemacht vor Jahren. Das war ein Jahr in Blöcke von 4 Wochen, manchmal 5 Wochen, und da muss man ein bisschen von alles wissen. Es gibt die trockene Sachen wie Sicherheit bei der Arbeit. Es gab auch, was man beachten muss, wenn man mit Waffen arbeitet, weil das ist sehr streng, auch wenn das Attrappen sind. Und auch, ja, ganz viele Sachen, die verschiedene Epochen, Klassizismus, Empire, so Biedermeier, diese ganze Sachen muss man auch wissen. Von Möbel, was für Tassen passen dazu. Und ein bisschen mit Kostüme, verschiedene Epochen, also viel. Und auch die Quellen, wo kann man etwas ausleihen, wo kann man etwas kaufen. Und zwar gibt es nur bestimmte Budgets. Natürlich, Theater hat eine niedrigere Budget als Film, Fernseher.
Mir reicht da manchmal schon ein erster Eindruck von einem Film und ich denke mir, nee, das will ich mir jetzt gerade gar nicht mehr antun, weil ich finde solche Fehler unverzeihbar. Ich finde das so schade, wenn in der ersten Einstellung hast du ein Wohnzimmer, das ist toll, das funktioniert alles, tolle Schauspieler, dann ist da ein Schwenk und dann steht da eine Stereoanlage, die ist 20 Jahre falsch. Die gab es einfach nicht. Aber sowas passiert. Ja. Sowas passiert auch mit Musikinstrumenten. Ja. Also dass man irgendwo so ein 50er-Jahre-Ding sieht und dann hat auf einmal jemand eine Gitarre aus den 70er-Jahren.
Ja, das jemand hat es nicht recherchiert. Ja. Oder kommt auch, aber das findet man mit, manchmal, wenn der Budget sehr tief ist. Und manche, es kommt drauf an, was für eine Einstellung die haben zu Objekten. Und welche, die sagen, ach, die Gitarre steht nur in der Ecke, das merkt keiner. Das merken die wohl, das Publikum ist nicht dumm. Es gibt viele, die merken, diese kleinen Nuancen macht das Gesamtbild. Das ist wie in der Malerei. Wenn man ein bisschen Abstand hat, man sieht das Gesamtbild, und das Gesamtbild besteht aus mehrere feine Details. Ja, das ist denn, da muss man schon aufpassen. Ich sage bei so einer Produktion, Leute, vergiss es mit der Gitarre, Ersatz wäre vielleicht Nierentisch oder etwas anderes, was diese Lücke füllen kann.
Perfekt, ja? Perfekt. Dann lieber ein Ersatz.
Da muss man etwas anderes anbieten. Das gehört auch zu unserem Job als Requisiteurin.
Wenn du sagst, require könnte der Ursprung sein für Requisite. Im Englischen ist das doch Props. Props
Department. Yes, you say Props Department. They say im Abspann, das ist immer Property Master. Aber jetzt mit dem Gender würde ich sagen Property Mistress, but I've never seen it on film. It's always under Property Master. Das kommt, weil die Engländer, die hatten auch nicht so, das ist nicht so ein Riesenthema. Das ist denn Filmsprache. Aber man weiß, die Filmbranche ist sehr, sehr männlich. Und ich finde persönlich, ich würde sagen, Property Mistress.
Sehr schön, sehr schön. Aber Property, sind da denn die, das sind ja eigentlich die Gegenstände. Mir fehlt der Zusammenhang letztendlich.
Ja, Props. Props ist, wenn man das wortwörtlich übersetzt, in Englisch Props heißt etwas, die unterstützt.
Ah, ja, okay.
A prop ist ein Object, das unterstützt.
Okay, dann sind wir wieder bei dem, was du anfangs hattest. Ja. Die Ausstattung macht im Endeffekt die Basis.
Und dann setzen wir die Props, diese ganze
Dekor darauf.
Ja, das ist dann, aber das kann man nicht so wortwörtlich übersetzen. Aber Requisite ist wie die deutsche Sprache, das ist teilweise vom Lateinisch.
Jetzt hast du gerade schon als Teil der Ausbildung gesagt, dass auch die Quellen natürlich wichtig sind. Ja. Ich kann mich erinnern, ich hatte einmal, da ging es eigentlich nur um das Volumen. Wir durften 41 Tonner voll machen bei der FTA in Köln und ein Event von, damals war es noch die Post, von der Post einfach wegzudekorieren. Da war, es gab kein Briefing, das war so, geh rein, irgendwie sowas, mach den Truck voll, irgendwie sowas und mach einfach hübsch. Und das ist natürlich, es ist einerseits verlockend, auf der anderen Seite kannst du dich total vertüddeln, weil wenn jemand die FTA nicht kennt, ich finde, das ist ja auch Schlaraffenland.
Also ja, absolut, ja. Ich finde aber bei so etwas, man muss sich ein bisschen einen Plan machen. Sonst kann man das nicht so vernünftig ausstatten. Weil, wie du sagtest, es gibt so viele Möglichkeiten. Man muss sagen, okay, ich stelle mir dieses Zimmer so und so vor. Das ist auch viel einfacher.
Das war damals aber auch noch, das war Ende der 90er, da gab es nicht Internet und Datenbank und sowas. Heute, glaube ich, kann man ja auch viel, viel genauer recherchieren, sich die Sachen zusammen, man macht seine Moodboards wahrscheinlich davor. Wie ist die Herangehensweise? Wie würdest du so einen Requisitenjob? Lass uns das Beispiel Zimmerfrei nehmen, weil ich bin totaler Zimmerfrei-Fan.
Die gibt es seit lange nicht mehr.
Leider.
Aber so ginge es. So, das war immer in Blöcke und die Redaktion recherchiert, was wollen die denn in der Sendung, welche Gäste, welche Thema. Und schon, man fängt an mit einem Gast und dann hat man ein Essensthema und oh, dieser Gast liebt so, so Rollbraten und deftiges Essen und entsprechend wird das Menü ausgewählt. Früher haben wir Requisiteuren gekocht. Ich habe sehr oft für Zimmerfrei gekocht.
Das habe ich mich immer gefragt.
Ja, und dann wird das wird noch üppischer und üppischer und die Redaktion wollte mehr auslagende Menüs und ich so, cut, stop. Ich kann nicht mehr. Dafür brauche ich dann drei Leute hier in der Küche. Und dann haben die Caterer natürlich engagiert. Und dann wird das Essen und dann kommt noch dazu das Zimmer oben, weil jeder Gast bekommt einen Fragebogen. Zum Beispiel, ich wollte immer fliegen oder Pilot, das wäre auch ein Traum von mir gewesen, halt so etwas. Und dann hat man oben dekoriert als Mini-Landschaft unten und dann wird so ein Flügel gebaut, so Airplane, so Flugzeugflügel gebaut, wo die beide denn sitzen. Also, und haben diese Interview da oben in Zimmern als Requisiteurin, würde uns denn gesagt, das ist das Thema, der Außenrequisiteurin hat so und so viele Sachen besorgt, ja, mach etwas daraus, und dann, ja, man kann den Flügel her machen, und dann hier kommt noch Häuser, und dann hier, wir können noch das ergänzen mit mehr Dreidimensionalität, dass man dann vielleicht aus Wattewolken von der Rillendecke hängen lässt und so, so etwas. Und dann kommt dieses Zimmer und die Spiele wurden redaktionell haargenau ausgetüftelt. Und dann gab es dafür eine Woche davor Spielprobe. Aha. Aber natürlich ohne
die Prominenten.
Ohne Christine.
Ah, ohne die
Gast.
Okay.
Ja, und dann haben wir da auch gebastelt und zum Beispiel, oh nee, eigentlich wir brauchen drei Pappen mit Depafet, aber dann lieber in Orange und in Rot und so und solche Sachen vorbereiten. Oder Bälle besorgen und das hat die Außen und dann müssen wir gucken, oh, in was für ein Behälter. Die Geschichte. Irgendwann, ich konnte Deutsch nicht so wie heute, ja. Irgendwann, die meinten, ja, wir brauchen Pferdeäpfel.
Ah!
Ja. Und ich, ah, oh, Äpfel, okay. Und dann hatte ich eine riesen Schüssel mit ganz vielen Äpfeln, ja. Und das im Kühlschrank. Und dann bei der Probe, weil natürlich wir sind so weit und dann wird geprobt und dann abends gedreht und geprobt und dann, ja, abends gedreht. Und dann meinte der Götz, wo sind die Pferdeäpfel? Und ich so, ah ja, Moment, weil ich hole die, die sind noch. Und dann habe ich den großen Schüssel, der meinte, nein, wir brauchen die Äpfel. Ja, alle haben gelacht und es war totally embarrassing. Das war so peinlich. Ich sag, was meint ihr? Ah, das ist der Pferdekack.
Ja, so. ja. Hervorragend, oh Mann.
Und der Außenrequisiteur, sie meinte, oder war das Requisiteur damals bei der Sendung? Keine Ahnung, wer das war. Nein, deswegen habe ich diese Schüssel draußen, weil es lieft auch. So ein bisschen.
Und das, aber sie hatte dann welche dabei.
Ja, und das hatte ich nicht kapiert. Wofür ist diese Schüssel da? Ich wollte das schon wegschmeißen.
Fantastisch.
Ja.
Bei den Spielen fand ich, ich bin die ganze Zeit überlegen, ob wir jetzt nochmal ein kurzes Recap brauchen, was zimmerfrei war. Aber Leute, da, wenn ihr das nicht wisst, da gerade draußen, dann googelt's. Es war eine geniale Sendung. Also ich fand, es war eine so amüsante, unterhaltsame Sendung.
Ja,
immer ein bisschen chaotisch, ja. Man wusste nie so, oh, ganz, ganz inspirierend letzten Endes.
Aber geprobt eigentlich. Mhm. Das andere, was kommt, ist, weil der Götz Alsmann, der kann unheimlich gut, die hatten mit Christina Westermann auch so teilweise improvisiert, aber das ist schon von Spiel. So und so viele Minuten, das ist schon vorher geprobt. Okay, was er genau sagt oder wie er da drauf reagiert, wird nicht geprobt, weil man kann nicht sagen, wie er auf die Gäste reagiert. Ja. Also daher, das ist denn nicht geprobt, aber die Spiele sind auch genau geprobt.
Letzten Montag war ich mit Ulrike in Neuss bei der Verleihung des Goldenen Bloggerpreises. Aha, und die Christine Westermann hat mit, jetzt fehlt mir der Name, eine ganz tolle Nachwuchsjournalistin, mit ihr zusammen macht sie einen Podcast.
Aha.
Und beim Goldenen Blogger werden dann immer Publikumspreise vergeben und da haben die den Newcomer Award gekriegt. Und es war so cool, dass die Christine Westermann mit Anfang 70 da ganz gerührt auf der Bühne stand mit ihrem Preis und meinte, wie unglaublich, mit Anfang 70 bekomme ich jetzt einen Newcomer Award, weil ich jetzt einen Podcast mache. Ja. Also,
ich finde, das ist toll, die macht sehr viel, auch Bücher schreiben, ganz viel, toll.
Ja,
sehr sympathisch auch. Mhm. Ja.
Also dann gab es die Flüge, ja. Die Gäste haben dann über das Flugfeld gesprochen. Was ich mich immer gefragt habe, einen fertigen Entwurf für die Zimmer oben gab es nicht. Es gab eher die Ziemen, oder?
Am Anfang, wir hatten unheimlich viel gemacht, so mit so Tapetendinger und den selbst da getackert und alles selbst gemacht. Und je aufwendiger die Sachen würden, zum Beispiel über die Landschaft fliegen oder halt bergen, dann würde sehr viel bei der Ausstattung bestellt, die Bühnenausstattung bestellt. Und die hatten Sachen in der Schreinerei angefertigt und arbeiten Maler in den Werkstätten. Ich glaube, es gibt manche Sachen, die gibt es nicht mehr in Bockmünd. Aber auf jeden Fall, es gab schon eine Steigerung.
Hattest du damals mit dem Charlie Uppener zu tun? Kennst du Charlie Uppener?
No, habe ich nicht zu tun gehabt.
Weil ich habe mit Charlie Anfang der 2000er viel ZDF-Sachen gemacht und er war, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mal eine Zeit lang Leiter des Mahlsaals in Bocklemünd.
Nein, aber wir hatten im Endeffekt, wenn man Innenrequisite macht, hat man mit den Werkstätten wenig zu tun gehabt. Das war auch Sachen von außen. Die haben den Sachen bestellt, anhand anderer Informationen, die redaktionell bekommen haben. Ja.
Das finde ich auch für Außenstehende
ganz... Das sind Ketten immer, das sind eben. So Ketten von Abteilungen.
Genau, genau. Das hat mich total fasziniert früher auch an diesem Unterhaltungsfernsehen, einfach zu sehen, wie viel serious work da dahinter ist. Also diese ganze Recherchegeschichte und Themen wirklich sauber aufzubauen, also faszinierend.
Ja. Und Theater ist auch anders, weil man muss bedenken, im Fernsehen, es wird gedreht, Ende. Das heißt, und im Theater, das wird länger geprobt, so 3 Wochen. Und du hast während der Probezeit Requisitenwechsel, wo die probieren, nein, lieber nicht diese Karaffe, nein, lieber nicht das, sondern wir machen nur die Tassen.
Und das kann ein Vorteil und ein Nachteil sein, oder?
Da gibt es auch eine Entwicklung, aber einmal ist die Requisite da und einmal für die Tasse links platziert, bleibt es immer so bei diesem Stück für die ganze Zeit, wo es gespielt wird. Es wird nicht verändert. Und bei Fernsehen, das ist ein viel schnellerer Wechsel.
Du hast vorhin wieder einen anderen Fachbegriff erwähnt, den ich gerne auch noch erklärt haben möchte, Continuity.
Continuity ist Kontinuität. Das heißt zum Beispiel, wenn ich bin in einer Kneipe und ich trinke und es wird gedreht, man trinkt und dann ist das Glas halb voll mit der entsprechenden Text. Und dann kommt, irgendwann ist das Glas leer, und Continuity, weil es wird wieder gedreht, je nachdem, weil kommt Cut, wir müssen das normal machen, Ton, irgendwas mit Ton, das ist öfters etwas Technisches.
Ja.
So, und dann, du musst merken, der Dialog hat angefangen, das Glas war halb voll, nochmal gießen, halb voll. Am Schluss muss das Glas leer sein, dumm. Muss man ein Glas leer. So, da muss man aufpassen, weil im Schnitt, wenn man nicht aufpasst, es kann sein, es gibt einen Sprung da drin und dass das Glas plötzlich leer ist und keiner hat getrunken oder innerhalb der gleichen Dialog-Take und das ist dann sehr blöd.
Genau, genau. Und ja, ich bin das Continuity. Ich bin da so empfindlich für. Eigentlich hätte ich das auch beruflich machen können, aber ich weiß gar nicht, ich hätte alle Leute zu Tode getriezt damit. Ich finde das so schlimm, in Dialogen zum Beispiel, da steht einmal der Kragen vom Poloshirt von dem Gegenüber hoch Und dann ist er runter. Und dann wird immer hin und her geschnitten. Und mich macht das total verrückt.
Ja, ja, so etwas ist auch so nicht passieren.
Ja. Aber dafür gibt es ja wirklich tatsächlich komplett eine eigene Verantwortung.
Es gibt jemanden, die Continuity macht und nichts anderes.
Genau, das waren früher immer die mit dem größten Polaroid-Filmverbrauch, weil die ganze Zeit immer alles.
Das ist Candy,
oder? Ja, aber da wurde ja immer alles dann.
Das ist dann, als Polaroid hat man ganz andere Möglichkeiten, auch mit Schneiden. Ja. Und das passiert ganz selten.
Ich fand es gerade extrem wertvoll, dass du von dir aus jetzt den Schwenk ins Theater gemacht hast.
Ja.
Was da ja auch eine Rolle spielt, ist Haltbarkeit.
Ja.
Beim Film ist es ja meistens nicht groß das Thema, aber nicht nur die Haltbarkeit jetzt, sagen wir mal, von Lebensmitteln, aber auch, dass du halt auch einfach Sachen 500 Mal verwendest vielleicht.
Aber das entsteht zum Beispiel im Film, deswegen gibt es diese Fundus. Letztendlich alle Objekte, alle Sachen im Fundus, die wurden schon benutzt.
Mhm.
Vielleicht verändert man die Farbe, aber selbst dann muss man das absprechen, weil das ist abhängig, man bezahlt auch Gebühren für die Sachen. Ja, bei Fundus. Es gibt mehrere Fundi, es ist nicht so nur eine. Und das sind alle wiederverwendbare Sachen.
Ja.
Aber sehr oft, es gibt auch Lebensmittel, ist auch so etwas. Alles, was am Set war, offen an Lebensmitteln, darf man nicht mehr benutzen. Es ist einfach so, weil es ist riskant, Scheinwerfer, die Wurst wird zu warm und dann hat man dann Probleme mit dem Magen.
Ja, das macht ja auch
und deswegen gibt es ganz genaue Regeln dafür. So,
Wobei wir da ja auch wieder bei Budget sind, da kommt es natürlich drauf an, will und kann man sich das alles so strikt leisten, aber man sollte es machen.
Ja, und im Theater, das wird anders gemacht, weil es gibt nie wirklich ein Close-up von deinem Teller. Es wird auch viel mehr mit Attrappen gearbeitet, auch für die Oper. Man musste, ich weiß noch, als ich im Schauspielhaus war, Requisite da, habe ich auch Praktikum gemacht. Ich war da für ein Jahr und wir müssten dann ein Buffet machen für die Oper und das waren alle präparierte Brötchen mit Leim, dass die nicht schimmeln. So alles Attrappen und die Wurstscheiben und Käse war diese komische Moos, diese Bastelmoos, der ist vielleicht so Moosgummi, aber 3 mm dünn, ganz dünn, die gibt es auch in verschiedenen Stärken. Konnten wir stundenlang so Käse stanzen, die Löcher für Leerdamme. Wurst mit der Pinsel so sprenkeln, dass das aussieht wie diese Stücke in Wurst, ja.
Aber dann hast du an der Kölner Oper ein Praktikum gemacht?
Oder? Nein, ich habe Schauspielrequisite.
Schauspielrequisite.
Oper ist nur zustande gekommen. Klar, natürlich, die sind angekoppelt, aber die haben extra Requisiteurinnen für Oper und für Schauspiel auch wieder, weil das sind Riesenproduktionen. Ich war in der Schauspielabteilung.
Da ist ja auch der große Unterschied. Ich denke, da wird es auch eine große Entwicklung jetzt gegeben haben, weil Kameraeinsatz war ja früher im Theater sporadisch, ist dann ja inflationär mehr geworden. Das heißt, heute kann es ja auch viel eher mal sein, dass du auch wirklich eine Live-Kamera-Close-Up hast, sogar im Theater. Auf deine Requisiten zum Beispiel. Wo dann ja auch dann der Anspruch an die Requisiten schon auch wieder ein anderer sein könnte.
Ja, aber Kamera, was meinst du? Theaterstücke filmen?
Oder? Ja, ja.
Ach so, ja. Wenn man dann, ja. Ja, man
sieht in den Stücken wird ja viel. In den Stücken
wird viel gefilmt. Man merkt schon, klar, das sieht man vor allem mit Kostüm. Requisite weniger. Aber mit Kostüme, man sieht viel hier mit den Perücken und alles.
Genau. Ja. Und dann musst du auch anders arbeiten natürlich. Alle müssen anders arbeiten, Maske, Kostüm und.
Aber das war immer sehr geschliffen, weil auch in Zeiten, wo nichts gefilmt wurde, hat man immer Leute mit den Operngläsern und so. Das war immer fein aufs Detail. Ja. Mhm. Wird auch Perücken, Echthaarperücken noch geknüpft. Mhm.
Ja. Ja. Ich habe eine blonde Echthaarperücke, die mir zum Abschied geknüpft wurde, als ich von Saturday Night Fever weggegangen bin.
Ah.
Da hat eine Frau, die in der Ausbildung war, mir eine blonde Echthaarperücke geknüpft.
Echt?
Ja, ja. Das ist ein ganz tolles Andenken, was ich verbrachte.
Das ist super, weil das sind unendliche Stunden, ja, ja, die da ran, dran gehen.
Ja. Ja. Ich würde gerne von der Requisite switchen und einfach mal am gleichen Tätigkeitsplatz bleiben, aber zum Schauspiel rübergehen. Weil jetzt ist mir aufgefallen im Vorfeld, du kennst ja beide Perspektiven. Du kennst es ja, dass du schnell weg musst und deine Sachen gerade noch hingestellt hast und sowas. Ja. Aber du kennst es ja auch als Schauspielerin, das dann zu nutzen und damit wirklich zu arbeiten. Das ist auch nicht nur Vorteil, oder?
Das ist definitiv ein Vorteil, zum Beispiel schon im Schauspielhaus habe ich immer überlegt, weil man assistiert bei den Proben. Mhm. Ich habe immer gern Probe angeschaut. Mhm. Und man kann auch in Zweifel fragen, Schublade, mit welcher Hand öffnet sie die Schublade und mit welcher Hand nimmt die das Gegenstand, ein Messer oder... Und dann entsprechend lege ich den Griff hin, statt nach rechts, nach links, wenn sie Linkshänder ist. Aufmachen von der Schublade, mit der linken Hand greifen. Das sind so kleine Feinheiten. Okay, wird meistens gesagt, oh, kannst du das bitte mir nach hinten, weil man das sieht, wenn ich die Schublade aufmache. Halt, so etwas gibt es auch.
Also, super spannend übrigens, dann, wenn du so weit gehst, musst du ja auch letzten Endes die Tagesbesetzung berücksichtigen, weil vielleicht ist es heute gar nicht die Linkshänderin, vielleicht spielt die Rolle heute
anders. Das wird aber vermittelt, weil wenn man ein... Zum Beispiel, wenn man ein Stück betreut, ich war nur da in der Praktikumzeit, wird immer die tagsüber gearbeitet haben, war immer Zettel da. Immer Zettel, das und das ist neu, das und das morgen wird besorgt, das und das brauchen die. Und dann kam Abendschichte, wird auch geprobt. So, und dann hat man erst die Probesachen, dann hat man... die Sendung, sage ich schon, die Vorstellung dann betreut. Und das hieß dann, bei manchen, sage ich, musste dann Attrappenblut mischen, so für eine Vorstellung. Also, dann habe ich rum experimentiert, dass das die richtige Farbe hat und Konsistenz mit so Stärke oder Mehl oder etwas. Das war tricky. Ja, und man muss auch gucken, dass man die Requisiten auch wegräumt nach der Vorstellung, auch Proberaum die Requisiten runterbringt, dass alles auf Anfang ist für die, die morgens kommen. Aber das wird immer kommuniziert, so wenn etwas sich verändert, weil Regieassistenz meistens bekamen wir die Veränderung durch Regieassistenz.
Das ist, ich finde, gerade im Theater sind diese ganzen Assistenzpositionen dramatisch, finde ich. Weil die sich ja total aufopfern müssen, irgendwie sowas. Alle anderen haben ihre 8-Stunden-Schichten und da wird drauf geachtet, bloß keine Überstunden und Zuschläge und wie auch immer. Und ich hatte immer den Eindruck, dass letzten Endes, solange du eine Assistenz irgendwo machst, ist alles egal. Da bist du 24/7 eigentlich irgendwie.
Nicht ganz unterschiedlich, würde ich sagen. Also was betrifft Theater, die hatten schon Uhrzeiten, weil, das ist,
Ich glaube, ich war gerade zu unklar, wie es darum ging, dass du ja schließlich auch die Seite kennst als Schauspielerin, die Requisiten zu nutzen. Ich würde total gerne in deine Erfahrungswelt als Schauspielerin, weil ich habe ja schon anfangs gesagt, es ist diese Dreifaltigkeit, die Requisiteurin, die Schauspielerin, die Tänzerin, zu der wir ja auch noch kommen werden. Und,
Weil eigentlich darf ich mit Tänzerin anfangen, weil da entsteht die Schauspielerei.
Auf jeden Fall, dann machen wir das genau so rum.
Schon mit Tanz, weil ich habe sehr viel mit freien Tanzgruppen gearbeitet. Tanztheater. Und wie das ist mit solchen Gruppen, man kann sich kein Kostümbildner, Bildnerin leisten oder Bühnenbildnerin leisten. Man muss im Prinzip alles selber machen. Und weil ich handwerklich sehr geschickt bin, habe ich angefangen, hier die Sachen zu bauen, die Sachen zu nähen. Schon in den 80er Jahren bei manchen Stücke. So habe ich richtig angefangen für mich zu nähen und auch weil ich war damals in einem WG, sie ist Schneiderin und konnte sehr viel Tipps geben und so hat das angefangen, dass ich mich mehr mit so Requisite beschäftigt habe und die Sachen selber gemacht und ich habe sehr viel Tanztheater gemacht und man musste dann immer mit Text arbeiten. Und das hat hier in Deutschland angefangen, diese Sache. Und ich wollte mehr machen. Ich wollte mehr mit Text machen. Ich wollte mehr schauspielen. Aber das kann man nicht, wenn man die Sprache nicht fließen kann. Ja, und ich hatte zweimal Ideen, oh, ich gehe wieder nach London. Weil arbeiten, das war gar nicht so einfach zu bekommen. Aber ich wollte partout mehr Schauspieler. Und das hat sich dann peu à peu aufgebaut. Und dann habe ich da einen Workshop gemacht und da noch etwas. Und dann da so ein Kamera-Acting-Kurs gemacht über 3 Monate. Das war ein reiner Zufall, weil ich habe mich arbeitslos gemeldet. Und dann habe ich einfach Schauspielerin da drauf. Und die meinten, ja, wir haben etwas für dich, das ist Kamera-Acting. Das war so Anfang 2002 oder so. Oh, das ist sehr lange her. Und dann habe ich das mitgenommen.
Super.
Dieser Kurs. Und das war so faszinierend. Und da habe ich dann angefangen mit so Film und mehr so etwas. Ja.
Wo du gerade selber ja schon London erwähnt hast, würde ich jetzt ja auch total gerne mal überhaupt zu deinem wunderschönen Spracheinschlag kommen.
Ja.
Du sprichst ja nicht nur Englisch muttersprachlich, sondern auch Französisch.
Ja, Papa Franzose.
Magst du mal noch einen Schritt weiter zurückgehen? Du hast, glaube ich, in London ja auch die Schauspielschule besucht.
Oder? Ich habe Allround Arts Educational Schools. Und da lernst du, das ist in Englischsprachige sehr betont, dass man alles machen kann. Ja, okay, Schwerpunkt war Tanz, aber Schauspiel war auch drin. Nicht so geschliffen wie eine richtige Ausbildung, wo du nur Schauspiel machst. Und da hatten wir auch Schauspiel. Aber das letztendlich habe ich richtig angefangen, ins Detail wieder aufzugreifen, aber richtig mit der Technik mich beschäftigen in der Corona-Zeit.
Ah, okay, das ist also noch gar nicht so lange her.
Alles, was ich gemacht habe, ich war auch in Amateurgruppen und habe so, wir haben ein Stück verarbeitet durch ein Jahr, immer einmal in der Woche treffen und dann diese übliche, die Vorstellung rückt näher, dann hatten wir intensiv Wochenendeprobe. Und aber leider nur 2-3 Mal gespielt. Und ich dachte, ist mir zu wenig. Und und so hat das mit Schauspielerei angefangen, Und denn natürlich, wenn man einen Akzent hat und Deutsch, kommt man nicht durch. Und in der Corona-Zeit war alles auf Eis gelegt. Ich habe in der Zwischenzeit auch Teilzeitjobs, Minijobs gemacht und unendliche Gastronomiezeit. Also für meinen Geschmack viel zu viel. Egal, ich habe auch viel gelernt, wie man für sich sprechen muss. Wenn man einen Laden hat und du bist die Einzige hinter der Theke, du musst auch bestimmend sein und durchsetzen, sonst wirst du lebendig gefressen mit Haut und Haar, weil du musst da die Kontrolle haben über die Gäste und recht, wenn Alkohol im Spiel ist. Also ich habe viel gelernt, hatte auch lustige Zeiten, aber ja, ich bin ausgeschweift in der Erzählung. Und dann habe ich gemerkt, das muss ein Stück weitergehen. Und dann kam, ich raffe das jetzt zusammen, dann kam Corona und ich habe einfach geschaut, ja, wie ich aussehe, viele Leute erwarten, dass ich amerikanischer Akzent habe und so amerikanisches Englisch. My English is very British. There's no doubt about that. There's nothing American about it. Und dann habe ich so ein bisschen im Internet recherchiert und dann kam ich auf eine Schauspielplattform, Stage Milk, Basis in Australien sitzen.
Doch.
Aber das ist so wunderbar. Das ist wirklich ein Geschenk, weil die Leute, die das führen, das sind Profis. Ich will hier keine Werbung machen, aber diese Leute, die sind so engagiert. Das ist ein Pool von Coaches, die alle ihre Ausbildung in Australien gemacht haben, manche in England. Top. Und da hat man die Möglichkeit, bestimmte Sachen für monatliche Gebühr, kann man Kurse, das ist alles online, American Accent, und dann Schritt für Schritt, die leiten das ein. Die laden, was die nennen Masterclass, die laden Casters, Directors, die über die Industrie sprechen, was man achten muss, was man nicht achten muss. Und wird erklärt, sämtliche Sachen würden dadurch viel klarer, was man braucht, was man nicht braucht. Und man hat jeden Monat die Gelegenheit, ein Monolog oder Dialog zu üben, selbst drehen, Self-Tape. Das ist wie ein E-Casting, wird sehr oft benutzt heutzutage. So habe ich gelernt, wie man richtig Selbsttape macht. Mache auch mit Equipment, mit Ring, Ringlicht und dann hinten faltbare
Backdrop
in Grau oder Blau. Und da kann man immer seine Arbeit abliefern, Coach auswählen und die geben dir 8 bis 15 minütige Feedback. Also so etwas habe ich nie erlebt. Und einer, der hat Hand und Fuß und es ist nicht immer, oh, you're so wonderful, you're great, oh, beautiful. Nein, es geht um, man sieht nicht, was hast du gedacht in dieser Passage. Es gibt nicht genügend Beats und Actions. Da vielleicht gucken, was willst du in der Szene? Ey, ich habe in den 3 Jahren so viel gelernt. Und ich denke immer, warum hätte es nicht vor 30 Jahren passieren können?
Ja. Aber das ist sehr, sehr interessant, weil ich habe hier schon eine Folge im Erntehelfer mit einer Australierin, Holly Gunter, die heute als Stage-Managerin im Musical Dome arbeitet. Oh, oh. Und damals haben wir uns kennengelernt bei Himmel und Hölle, wo sie Callerin war. Und da haben wir festgestellt, alleine zum Beispiel den Begriff des Callers oder der Callerin, da ist uns nichts eingefallen, wo man in Deutschland das lernen könnte. Es gibt keine Möglichkeit.
Was meinst du? Ist das wie Inspizienz?
Im Endeffekt kann man es vergleichen mit Inspizienz. Hör dir die Folge mit Holly an, weil das wird wunderschön erklärt.
Ja.
Und der Unterschied ist im Endeffekt auch der, sie hat halt im Endeffekt eine wirkliche Musical-Ausbildung.
Ah,
auch das ist natürlich einmalig, wenn du diese Chance hast.
Ja.
Und ich war kürzlich in Hamburg und habe eine australische Show gesehen, Velvet. Und ich war so schockverliebt in diese Show.
Ja.
Das war so gut, das war so auf den Punkt, das waren so tolle Performer im Endeffekt, wo ich mir auch mal wieder gedacht habe, ey, Australien kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Da ist wirklich Power dahinter.
Ich weiß noch, weil ich habe, das war auch so 2002 bis 2014 habe ich, was man nennt, Krimi-Dinners gemacht, alles auf Englisch. Ja, und wir hatten am Schluss, wir hatten eine, der hat gespielt, weil der andere Schauspieler konnte nicht. Boah, das war so geil, der war so gut.
Ach, der war so gut?
Der war richtig gut. Der kommt aus Australien. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Aber ja, auch. Und ich habe gesagt, hey, wie kommt das, dass das so ein hohes Level hat? Und der meinte, in Australien, die achten sehr darauf, weil die wollen, dass ihre Schauspieler und Schauspielerinnen bereit sind für den internationalen Markt. Und der Level, wenn du guckst, Los Angeles, USA, England, das ist der Level, ist sehr hoch, der Niveau. Und deswegen, wir achten da drauf. Und zurück zu dieser Plattform, ich habe so viel gelernt. Und ich habe...
Hast du den Kurs gemacht mit amerikanischem Englisch? Mit dem
ich habe angefangen, aber das ist auch ein Zeitfaktor, weil man muss sehr viel selber üben, weil es gibt kein One-to-One-Zoom dafür. Du bist denn, du hast Material und sie erklärt das, aber du musst es selber machen. Das ist denn das. Und die hatten auch mit diesen Masterclasses auch, das geht über Zoom. Manchmal live, wo man dran teilnehmen kann, und aber schriftlich kommentieren, aber sehr oft, weil die Uhrzeiten, gibt es diese Verschiebung, die haben immer the replay. Ja, the replay, und dann kann man das anschauen.
Also die Aufzeichnung.
Genau, die Aufzeichnung. Und derjenige, der das, ich glaube, vor 6 oder vor 8 Jahren hat der Andrew Hurl das am Laufen gebracht. Und der war früher Student bei Whopper, der hier Schauspielschule, Akademie in Australien.
Okay.
Und so hat er dann schon in der Zeit angefangen, für Actors, wo die üben kann. Und es wuchs und wuchs. Und das hat mich so geholfen, dass ich viel mehr Sicherheit habe. Alles auf Englisch. Und dann ich dachte, Mensch Joel, du musst jetzt, ich habe übrigens auch ein paar, weil ich habe mich bei verschiedenen Plattformen angemeldet und ich bin für ein paar Castings eingeladen worden, auch für englische Sachen oder Französisch. Aber wenn man eingeladen ist, das heißt längst nicht, du hast den Job. Ja, das ist es. Und dann habe ich gedacht, Mensch, du musst, auch wenn die dich nicht für deutsche Sachen nehmen, klar, Akzent zu, du musst irgendwie üben, mit echten Partner, Partnerinnen zu spielen. Und dann habe ich geguckt, aber im Internet gibt es Workshops oder so. Und dann ich sah Chabak-Technik Köln. Und ich dachte, Oh, ja. Super. Mhm. Ich weiß nicht genau, was Chabak-Technik. Mhm. Ich habe das Buch The Power of the Actor. Ivana Chabak, sie lebt noch und arbeitet in Los Angeles und überall und auch mit sehr großen Leuten. Und das Buch hat mich so fasziniert.
Wie schreibt man ihren Nachnamen? Chabak?
Chabak. C-H-U. No. C-H-U. I can't do it.
Okay. Du kannst es mir später geben. Chabak. Wir tun es in die Shownotes.
C-H-U-B-B-U-C-K, Chabak.
U-C-K, okay. Chabak.
Ivana.
Und sie hat ein Buch geschrieben? Und
sie hat ein Buch
nach
geschrieben.
Diese
Technik, das ist eine Technik. Mhm. Grandios. So, ich klicke Chabak Studio und es ist ein Kurs, wo man diese Technik lernt. Mhm. Und denn ich dachte, nicht in Berlin, nicht in München, hier in Köln. Mhm. Und die Nuri Jendrosek, sie macht das seit lange und sie ist auch Chabak-Coach, sie ist auch Schauspiel-Coach. Und ich dachte, wow, und ich habe mich angemeldet für den Kurs und das ist auch jede Woche abends, dann kann man auch das, wenn man einen Job hat, kann man auch den Kurs machen. Mhm. Und das war auch ein, das ist auch eine enorme Hilfe. Mhm. Allein für das Analyse von dem Text, der Inhalten, wie man unter den Sätze kommt. Ja. Also das sind zwei Sachen, muss ich sagen. Das hat mir sehr geholfen.
Ich wollte ja gerade schon sagen, diese Folge des Erntehelfer-Podcasts wird präsentiert von Stage Milk. Jetzt haben wir noch einen zweiten Sponsor, das ist Ivana Chabak.
Ja, das
ist kein. Aber das ist ja schön, man kann es und soll ja, finde ich.
Ich ein Beispiel, die Ivana Chabak kenne ich nicht persönlich. Ich kenne nur die Nuri.
Aus welcher Generation kommt das? Wann hat sie dieses Buch geschrieben?
Das ist nicht so ewig. Oh, frag mich nicht.
Ich etwa. Kein, das ist kein, noch modern.
Das also. Ist sehr modern. Also das ist schon kein altes Buch. Also das ist schon was. Das ist schon diese Jahrzehnte. Also das ist nicht. Das ist nicht 1900 etwas. Wir reden auch vom Jahr 2000. Ich weiß nicht, wenn sie das geschrieben hat.
Wir finden es raus. Wir nehmen den Link in die Show Links.
Ich habe das nicht auf dem Schirm. Und das sind Dinge, wo ich merke, oh, das tut sich etwas. Ja, und das ging dann immer weiter. So, und okay, und jetzt bin ich heute mit dem Star. Meine Phase jetzt ist mich verbreiten. Ich brauche eine Agentur.
Na, okay, hallo, Wind mit dem Zaunfall.
Ja, aber das ist schon harte Arbeit. Das ist nicht etwas, wo man sagt, oh, in ein Jahr es ist getan. Nein. Und sehr viel, man muss immer dranbleiben. Ja. Das ist wie Fitnessstudio. Deswegen bei Nuri, das ist sehr gut, weil das ist jede Woche so und wir arbeiten an Szenen und das ist wie in ein Fitnessstudio gehen, aber für Schauspiel.
Jetzt muss ich kurz schwinzen, das letzte Stück, das du gespielt hast. The Importance of Being Earnest.
Beautiful.
Ich hatte vor kurzem erst die Derniere und ich wäre wirklich gerne gekommen, aber das ging nicht. Erzähl uns über das Stück.
Oh, das ist wunderbar. Erstens, das ist Orange Planet Theater. Mhm. Die sitzen in Duisburg. Und das ist die Susanne Monheimer. Sie hat das entwickelt und die spielen auch übrigens deutsche Stücke, aber Schwerpunkt ist englische Stücke. Und ich bin dazu gekommen, ich hatte einen Kurs gemacht und der Regie der Reza, der Regisseur, die waren zu zweit. Der Regisseur, die hatten ein Problem, weil die eine Schauspielerin konnte nicht mehr. Mhm. Sie war unsicher, ob sie so viel, wir hatten 17 Vorstellungen, mhm. ob sie das schafft, gerafft. Hat Reza mich gefragt, kannst du? Und ich so, ja, kann ich. Und dann bin ich nach Duisburg einen Sonntagmorgen, kurz nach dem Frühstücken. Ich habe das überhaupt nicht erwartet. Schnell in den Zug. Schnell, und die haben mich genommen. Mhm. Orange Planet Theater. Und das der Produktion, wie important have been Ernest mhm. bei Oscar Wilde. Ich wollte immer in ein Oscar Wilde-Stück ja. sein. Und ich habe Miss Prism gespielt, mhm. die Gouvernantin. Mhm.
Ja. Das war jetzt auf Deutsch das Stück?
Aus Englisch. Alles war auf Englisch. Ah, weil okay. deren Schwerpunkt ist englische Stücke. Mhm. Und alle von diesen wie Noel Coward, Oscar Wilde, immer so Ende 19. Jahrhundert. Mhm. Die Stücke. Weil die sind sehr geliebt, die sind sehr pfiffig, die Rollen sind auch sehr schön mhm. und es gibt für jeder mehr zu tun. Natürlich die Hauptrollen, die sind natürlich viel mehr.
Das heißt, du hast auch mehrere Rollen gespielt?
Nein, nur eine, die Miss Prism. Miss Prism. Ja. Mhm. So eine mittlere Rolle, ich tauche nicht immer überall auf.
Aber jetzt bist du letzten Endes doch an dem Punkt, dass du sagen kannst, du kannst deine Bedenken, nicht genug Deutsch zu sprechen, eigentlich ablegen. Du hast natürlich, du kannst jetzt nicht als Hochdeutscher sprechen, aber...
Sag mal so, ich habe kein Theaterdeutsch. Mhm. Was heißt Theaterdeutsch heutzutage, bitte schön? Ja. Ja. Also, Shakespeare Company, mhm. auch, ich habe letztens auch im Internet, habe ich das Theater angeschaut. Querbeet, man hört Leute, die ein bisschen mehr schottische, so Singsang, mhm. okay, die sprechen nicht pure schottische Dialekt, aber man merkt, von welcher Region die herkommen. Mhm. Was macht das Ganze lebendiger? Weil mhm. in dieser Welt, es sind Leute von anderen Regionen. Übrigens, Goethe und Schiller haben kein Hochdeutsch gesprochen. Die kommen von Mannheim, vom Süden. Mhm. Ja, mhm. also der Schiller. Mhm. Das ist auch so, weil teilweise sein Text, wenn man das liest, es gab Beispiele, ich kann die nicht sofort nennen. Das nimmt eine ganz andere Dynamik, wenn man das in diesem Dialekt von Süddeutschland liest. Das hat er gesprochen und so entsprechend schreibt man. Mhm. Ich rede nicht von dieser Schwere, aber man merkt, man im Vortrittmus. Ah.
Ich habe ja im deutschen Film und speziell im deutschen Fernsehen immer ein bisschen das Gefühl, dass so... Es wird so tölpelhaft mit Dialekten umgegangen. Meistens ist das so, wenn dann jemand Dialekt spricht, ist das automatisch abwertend. Das sind dann meistens sind das irgendwie so die Idioten oder der Mörder oder was auch immer. Es ist auf jeden Fall, hast du einen Stempel? Und das, was du gerade beschrieben hast für diese Shakespeare-Geschichte, ist ja genau das Gegenteil. Das zeigt ja eigentlich die Vielfalt. Ja. Und das zeigt ja auch eine Größe letzten Endes an Auswahl.
Ja, mhm. ja das gibt mehr Farbe in der Sache.
Mehr Farbe, das hat mir gerade gefehlt, ja.
Also, es gibt so manche Sachen... Wenn ich ehrlich bin, das regt mich ziemlich auf. Mhm. Doch, weil das sperrt. Zum Beispiel, was du sagtest mit verschiedenen Dialekt. Warum muss der Assi oder Penner immer Berliner Schnauze yeah. haben?
Yeah.
Why? Mhm. Pray tell, why?
Mhm. Yeah.
Es gibt auch Ärzte und Rechtsanwälte, die auch Berliner Schnauz haben. Ich rede natürlich nicht von dieses extreme Dialekt, wo man weiß, das ist eine andere Sozialstelle. Aber warum muss das so, muss nicht so sein? Ja.
Ach, das ist oft stumpfes Trumpf. Also ja, es werden viele Sachen so nach Erwartungshaltungen gemacht.
Ich sehe das als ein Produkt, genau wie andere Produkte. Mhm. Wenn man keine Werbung macht dafür, denkt auch keiner dran.
Ja. Und so hat sich das praktisch verselbstständigt.
Das ist denn, wenn man würde jemanden zeigen in einer hohen Position mit dieser Art Dialekt, wird angenommen mit Handkuss, weil die, die diese Dialekt sprechen, sehen, ah, endlich, wir sind nicht nur die Deppen. Aber das ist, ich glaube, das liegt daran, weil England hat eine andere Theatertradition als Deutschland. England, Theater war früher für das einfache Volk. Und in Deutschland, für mich, also wie ich das sehe, es mag sein, es gibt Leute da draußen, die haben eine ganz andere Sicht. Ich rede nur von meiner Sicht, wie ich das erfahren habe. Ich habe das Gefühl, das deutsche Theater hat immer etwas Elitäres an sich. Ja.
Also spätestens ab den Stadttheatern, ab den Lokaltheatern, absolut.
Ja. Und freie Theater braucht man gar nicht zu reden, wie die kämpfen, mit ihren Geldern etwas auf die Beine zu bringen und so. In England, die hatten auch Probleme mit Subvention, aber das Ganze hat eine andere Sicht. Du hast einen Akzent, aber kannst du, wie ist die Rolle? Erlaubt die Rolle, dieser Art zu sprechen, und wird so gearbeitet, wie zum Beispiel bei Shakespeare Company. Ja? Es gibt alle Couleure. Ja? Hauptsache, der Charakter passt zu dieser Person. Ja? Dass das Publikum sich da reinfinden kann. Aber das wird nicht. Jede Person im Stück spricht Hochdeutsch. Der Diener, der Penner und der König haben die gleiche Sprache.
Eigentlich nimmt man sich total viel.
That's stupid, weil ein König spricht anders als ein Diener, Garantie.
Ja, man hätte viel mehr Spielmöglichkeiten. Wie du sagst, die Farben. Letzten Endes nimmt man sich aus der Palette ganz viele Farben raus. Unfreiwillig.
Aber ich glaube, das ist eine sehr hartnäckige Tradition. Und der ist natürlich sehr schwierig zu brechen. Ganz geschweige Formen. Wir reden von Brechen.
Jetzt hatten wir vorhin schon den Aufruf, dass du unterwegs bist wegen eines Agenten. Ich frage mich ja immer, warum die Leute nicht auf dich zukommen und dich sprechen lassen.
Weil das ist halt so, man muss bedenken, ich muss zugeben, ich bin nicht so der Media-Crack. Ich musste mehr an meine Sachen
arbeiten. Du meinst
Social-Media-Crack. Arbeiten, das kommt noch, weil ich sehe, es gibt keinen Weg drum. Und man muss gesehen werden.
Okay.
Ja. Und letztendlich, ich habe nur seit letztes Jahr angefangen, wirklich hier mich zu bewerben, zu gucken, was für Möglichkeiten es gibt, ja, an den E-Castings teil dran zu nehmen und weil andere Sachen hängen ab davon. Ja, das ist so überpopuliert. Ja, und wenn man von Anfang an sein Toolbox, nämlich das, wenn das nicht à point ist, dann gucken die gar nicht. Ja, wenn, das fängt schon an mit den Bildern. Wenn die Bilder nicht wirklich aussagkräftig sind, gucken die nicht an. Und das ist auch vom Typus, passt die nicht. Die gucken erst das Bild an, der also Rest kommt später.
Ich kenne hier in der Kölner Südstadt einen sehr guten Fotografen, der ist, glaube ich, auch Musiker nebenbei. Der hat den gleichen Nachnamen wie du. Das ist interessant.
Wagen?
Ja, doch. Der fotografiert auch. Also da könntest du doch vielleicht auch gute Fotos kriegen.
Ja. da muss man aufpassen, weil... Weil ein Handybild ist nicht ausreichend. Der kann super gut sein, super beleuchtet sein. Aber für diese bestimmte Sachen... Wenn man sich bewährt auf dieser Ebene, die wollen professionelle Fotos. Das heißt, mal draußen, mal im Studio.
Ich hatte ja überlegt, diese Folge mit einem französischen Entree zu beginnen, weil ich total gerne dich französisch hätte antworten hören. Dann habe ich überlegt, was bereite ich da jetzt vor? Ich habe es dann ehrlich gesagt vergessen, etwas vorzubereiten. Aber ich würde dich total gerne französisch sprechen hören. Dein Vater war Franzose.
Soll ich das auf Französisch sagen?
Ja, antworte doch einfach auf Französisch.
D'accord, alors je réponds en français. Papa vient de Brest.
Aha.
Oui, et maman vient de la... C'était la Guyane britannique de Georgetown. Et ils se sont rencontrés à Londres. Alors ça, c'était déjà les années 1959, un truc comme ça, 59, oui. Et mon père, il habitait dans le temps, il habitait à Cannes, à Join-les-Pins. Voilà, à Join-les-Pins. Et on a habité là très peu de temps. J'étais née à Londres, ma mère est retournée à Join-les-Pins. Quand j'avais 4 ans, bon, il y avait les autres frères et sœurs.
Jetzt hören wir auf. Ich bin total begeistert, aber ich sehe die Gefahr, dass wir Menschen verlieren.
Ja,
alles klar. Und aber es ist so schön. Ich meine, es ist ja auch alleine eine totale Gabe, dass du einfach beides so sprichst. Deine Eltern haben sich 1959 kennengelernt.
Ja, mein Mama war vorher verheiratet und der Mann ist leider gestorben. Und sie hat 3 Kinder von dieser ersten Mann. Und dann mein Papa kam und dann wieder 3 Kinder.
Ah, okay. Ja, sie kam aus London und er kam aus Brest.
Sie das kam aus Guyana, aus Georgetown. Und sie hat in London gelebt, weil sie hat ihr Studium im Krankenhaus in London gemacht. Aber wir reden von Kriegszeit, als sie denn ihr Studium da als Krankenschwester, die haben alles gemacht, Medizin, Hebammerei, das ganze Paket. Ja, das war in den Zeiten, man musste denn alles können. Ja, und mein Papa, der wollte nach London, weil der hat gesagt, ich möchte sehen, wie meine Vorfahren sind, weil der kommt aus das sind Anglo-Saxons. Und die Bretonen, das sind teilweise Saxons. Und so ist er nach London gegangen. Ich glaube, der war sogar da mit seinem Bruder, mein Onkel. Dann war ein Abend und meine Mama und auch andere Krankenschwestern, die waren auch unterwegs.
Okay. Dann haben sich die in London kennengelernt.
Ja.
Deine Mutter hatte ja schon ihre 3 Kinder.
Ja.
Die haben sich
doch, genau, weil sie war fertig mit ihrer Ausbildung und alles. Sie war da, denn das Ding ist, es ist ein bisschen kompliziert. Ich werde das gar nicht erzählen, das ist zu kompliziert.
Du gibst vor, was du sagen willst.
Ja. Also haben jedenfalls die 3 Kinder von der ersten Mann, die waren schon... Aber die waren noch klein, die waren so 5 und 5 und 6 und so. Ich glaube, mein ältester Bruder war damals schon 9 oder 8, ja.
Und du bist aber in London zur Welt gekommen, oder?
Ja.
Das heißt, die haben dann aber auch zusammen in London gelebt, aber du hast auch eine Zeit lang mit der Familie in Frankreich gelebt.
Nein, wir waren immer...
Immer in England?
Nein, das war so, der Anfang war Frankreich, dann waren wir als Familie in England, so, und dann jeder ist in eine andere Richtung gegangen, und dann waren wir wieder in Frankreich, als ich 11 Jahre war, und da war ich auf der Tanzakademie. Und dann mit 11, 12, 13, mit 13, 14 war eine kurze Episode in Berlin, weil die Schwester von meiner Mama hatte eine kleine Kunstgalerie und Tanzstudio in Berlin, weil sie war mit ihrer Tanzerei immer unterwegs und deswegen ist sie in Berlin gelandet.
Was jetzt dann noch West-Berlin
war. Ja, genau, war damals West-Berlin und da kam die Verbindung Deutschland.
Ah, weil du dann deine Tante in West-Berlin besucht hast?
Oder? Ja, wir waren alle in West-Berlin damals. Für mich, das war nicht schön, aber egal, das ist eine ganz andere Kapitel.
Okay. Aber was hat dich dann nach Köln verschlagen?
Und Köln, ja, das kam, weil ich, irgendwann hatte ich ein Vortanzen und das war Bekannten von meinen Eltern, die in Berlin lebten und die hatten Choreografie, Gail und Donald. Und die hatten Leute gesucht für dieses Musical Cabaret, was damals in Stuttgart, wir reden jetzt von Anno 83, genau. Und dann hieß es, ah, hast du Lust, Joel? Und dann war ich in Stuttgart. Und dann habe ich da mitgemacht als Tänzerin und habe immer versucht, oh, wie kann ich denn hier... Andere Jobs, unheimlich schwer. Genau, und dann habe ich da in Stuttgart gelebt, 3 Jahre. Und dann habe ich nach Jobs gesucht und gedacht, verdammt nochmal, ich muss irgendwie Jobs. Und dann habe ich eins gefunden und das war für eine getanzte Modenschau. Sehr lustig. Und dann habe ich Carol Schmidt kennengelernt. Und sie hat gesagt, oh, ich wohne in
Köln. Hast du sie in Stuttgart kennengelernt?
Ja. Wir haben immer Hotelzimmer geteilt. sehr, sehr lustig, weil damals die Leiterin von dieser getanzten Modenschau meinte, wir passen zusammen, weil Carol bräunlich, ich bräunlich, ja. Und ergo, wir sind zusammen in immer geteilte Zimmer und Carol konnte perfekt Französisch, sie kommt aus der Schweiz. Weil Carol hat 4 Jahre in Paris gelebt und hat auch Schauspielschule, Tanzschule da gemacht. So, und dann Carol hat das erzählt mit Köln. Und hat gesagt, ja, ich tanze in einer Tanztheatergruppe. Und ich so, ich möchte das auch. Ich möchte, weil ich hatte vorher in London Pina Bausch gesehen. Während meiner Tanzausbildung, das war Anno 81, 82, die Fortsetzung von meiner Tanzausbildung nach der Berlin-Geschichte. Und ich so... Ich wollte so gern zu Pina Bausch. Ich habe auch sogar Audition gemacht. Es waren hunderte von Leuten, klar würde ich nicht genommen. Weil sie hat immer so mehr von Äußeres, so Belebte, und der Schein trügt. Ich dachte, kann ich das nicht, das war ich, zeigen? Ich sehe anders aus, als wie meine innere Welt ist eine andere.
Wie war die Audition?
Die Audition war... Oh, Rüdiger! Oh,
das ist eine Gott. Story für sich, oder? Oh, aber ich will die hören.
Die Story. Das kam nach dieser Geschichte und dann Carol hat gesagt, wir hatten Vortanzen, ich habe den Vortanz in Köln bekommen, dann bin ich von Stuttgart nach Köln
Ach, die Audition war in Köln?
Ja, ja, und dann die Audition für die Gruppe, wo Carol hat getanzt, und dann war ich in Köln. Und dann kam die Pina Bausch Audition, weil wir sind alle dahin gegangen. Ich, die Erika, Carol, die ganze hier Trainingsgruppe in Köln. Nee, das war schon in Wuppertal. Wir müssen dann nach Wuppertal.
Ja.
Das war ein Riesenraum. Und mit Stangen und alles gemischt, Frauen, Männer, und Riesenraum, und sie war auf der Bühne, so Pina Bausch mit einem großen Holztisch, und das war so weit weg, man konnte sie nicht ins Detail sehen.
Ja.
Und sie hat nicht sehr viel gesagt, hat auch natürlich Assistentinnen dabei, und wir hatten... In der Tat waren so viele Leute, wir haben mit einem Balletttraining angefangen.
Mhm.
Und ich wusste, Balletttraining, denn hier mit den Auswärts, das habe ich nicht von Natur aus. Mhm. Ich habe die Anatomie dafür nicht in der Wiege gelegt bekommen. Deswegen habe ich nie Vortanzen bekommen. Da sind zu viele Leute, die können tausendmal mehr hier sich biegen und Choreografen mehr anbieten. So, und dann hatten wir diese klassische Ballettunterricht gehabt, und dann hatten wir eine kurze Stange. So alles, was man... Und ich dachte, egal, in der Mitte, sie will auch Persönlichkeit sehen, sie weiß, was sie sieht.
Mhm.
Und ich dachte, verdammt nochmal, ich sehe zu jung aus. Ich weiß nicht, wie alt war ich da?
Das war dann Ende der 80er oder Mitte der 80er?
Da mit der Pina Bausch Audition, ich glaube, es war sogar 90er Jahre.
Ah.
Ende 80er, 90er Jahre.
Okay.
So Anfang 90er Jahre war das, Ende 80er. Und ich dachte so, oh, Mass, you know, okay. Ja. Egal, hoffentlich, sie macht mehr so moderne Stücke, wo man mehr seine eigenen Bewegungen machen kann. Aber nein, klassisch. Und es hat 15 Minuten gebraucht. Sie wollte sehen, wie wir durch die Diagonal drehen. Hey, ich würde kalt dazwischen.
Ja.
15 Minuten, bis alle Leute durch waren, weil wir waren denn nur zu viert oder zu zweit. Und ja, und das war dann fertig, diese ganze Klassikstunde. Und dann kam sie und die meinte, ja, danke schön. Und dann kam sie runter. Und dann hat sie die Leute durch die Reihe, stellt euch in die und die Reihe. Hat sie geguckt. Sie bitte. Sie bitte. Sie guckte mich. Das ist doch auch sympathisch. Ich fand nichts Feindliches, alles sehr gediegen, sehr, sie weiß, was sie will. Und dann die und die und die. Also, ich bitte die, die ich ausgewählt habe, bitte, sie bleiben noch, und die anderen, vielen Dank. Vielleicht ein nächstes Mal. Auf Wiedersehen.
Okay, aus der
Es gab Leute, die kamen aus Italien, aus Frankreich, aus Gott weiß wo, aus Amerika. Es gab ein Mädchen, sie hat so fürchterlich geweint, und ich so, wait, don't, look at me. Look at me. How old are you? You've got so many years to come. Don't despair, because you can do the audition again and again. Nothing stops you. Look at it as a training. Und dann scheinbar, sie hat solche Auditions, weil es hieß, sie muss nach einer gewissen Zeit audition. Ja, das kann sein, sie hat nur zwei Personen gebraucht. Man weiß es nicht.
Ach, wie schön. Ich meine,
das war alleine, sehr aufregend.
Wollte ich ja sagen, alleine dabei gewesen zu sein. Das ist doch letzten Endes doch dann auch, ja.
Ja. Aber ich merkte schon, da muss ich einen Plan B, weil der Körper, der hat sein Limit. Und wenn du das als richtig als Karriere machen willst, in der Anatomie, du darfst kein Limit haben, sonst kommst du nicht so weit. Ja. Das muss ich sagen, ich habe das zu spät erkannt und keiner hat mir das gesagt. Auch in der Tanzausbildung. Keiner hat gesagt, du willst dahin, du willst das nicht schaffen, weil der Körper bremst dich aus. Und dann, das ist es, und dann habe ich Unterricht gegeben und dann irgendwann hat der Rücken gesagt, nein, danke. Für mich, ich traue ein bisschen Tanz, weil mein Gott, ich habe von 11 Jahren alt bis über 30 hab ich immer versucht, an Jobs zu kommen. Und ich wollte so sehr. Ich habe alles da reingesetzt, aber ich merkte, this isn't going to work. Und ich wollte schon damals mehr mit Schauspiel, nur ich wusste nicht wie, weil damals gab es kein Internet, es gab nichts, es gab keine, wo ich konnte richtig darüber sprechen und sagen, ich möchte so gern das und das, ja, nicht wirklich.
Ja, und die Konkurrenz ist halt auch grandios, oder? Also man muss halt auch immer, bist immer in einer Challenge.
Ja, und deswegen, weil ich habe so viele Jahre Gastro seit Anno 83 bis 2006, ja, habe ich so viel Gastronomie gemacht. Natürlich zwischendurch hatte ich Tanzjobs oder hier Vertretungen gemacht und dann habe ich auch Anfang so 2002 angefangen, mir Unterricht zu geben. Und so, und dann habe ich drei verschiedene Orte versucht, aber das hat nie so gefruchtet, wie ich gehofft habe. Und ich glaube, im Grunde genommen, der Körper hat gesagt, nein, will ich nicht mehr, ich will nicht gegen meine Struktur arbeiten. Weil ich habe sehr hart gearbeitet, weil mein Pluspunkt war immer der Geist vom Tanz und mein Ausdruck. Das war immer bei Jobsuchen im Tanz der Pluspunkt bei mir.
Aber das sehe ich auch, wenn es um die Schauspielerei jetzt geht, das sehe ich bei der Suche nach der perfekten Agentin, nach dem perfekten Agenten.
Oh, es gibt der perfekte, nein. Agentin nicht, Agentur. Agentur, wenn du eine Agentin hast, bist du Meryl Streep oder Tilda Swinton?
Wie heißt sie?
Die grandiose Schauspielerin, die Hella. Ja? Dann hast du Agent.
Stimmt. Das ist dann Solo, ja, nur für dich.
Das sind so verschiedene Kategorien. Und und dann leider mit dem Tanz, wo ich dachte, Mensch, ich hätte mal. Weil Requisite war auch ein Plan B. Ja. Weil die Carol meinte, ich weiß nicht, was ich machen soll. Hat Carol gesagt, ja, bei mir in Augsburg Theater gibt es eine der Chefrequisite. Ich frage ihn überhaupt, wie man dazu kommt, weil man hat kein blasses Schimmer. Und er hat gesagt, oh, es gibt diese Schule.
Ja, okay. Und dann hast du in Hamburg die Ausbildung
gemacht. Und dann hatte ich in Hamburg diese hanseatische School of Economics and Communication und da drin war auch Requisite. Also ich habe den Schein. Den Pyroschein habe ich nicht gemacht, weil das ist irrsinnig teuer. Aber damals, das war 1994, und damals wollte ich auch den Pyroschein, keine Chance, zu teuer. Der war damals, hat das irgendwo in Bayern stattgefunden.
Ah, okay.
Ich weiß nicht mehr wo, aber es war teuer.
aus unserer Perspektive heute ja alles kaum mehr vorstellbar. Kein Internet, keine, also es war alles viel lokaler noch letzten Endes, oder?
Viel mehr mit Anrufen, mit Schreiben.
Ja, ja. Und ich kenne da jemanden und ich frage da mal nach.
Ich finde, auch wenn ich kein Social Media Typ bin, dieses Internet und diese Medien hat mir sehr geholfen. Sehr. Allein der Tat, dass man E-Castings machen kann. Ich kann ein Casting für etwas, die in England stattfindet. You know?
Das ist
der Vorteil.
Dran. Dank Stage Milk.
Und eigentlich dank Stage Milk, weil ein Ding führt zum nächsten. Ja.
Ich finde, wir haben an diesem Punkt eigentlich unglaublich schön den Bogen geschlossen, weil wir sind wieder in Hamburg, wir sind wieder bei der Requisite, wo wir eigentlich die ganze Geschichte angefangen haben.
Ja, genau.
Ich bin glücklich mit dem, was wir jetzt hier haben. Was haben wir verpasst?
Wir haben verpasst mehr über mein endlich auf der Bühne, weil ich war in ein paar Stücke her auf der Bühne, so genau lustige Stücke, Mr. Pilks Irrenhaus auf Deutsch und die Vereinigung der zwei Koreas, das ist auch von Joel Pomera. Und das war mit der Amateur- oder Semi-Professional Group, würde ich nennen. Thomas Wenzel als Regisseur, der ist auch Schauspieler. Und das hat mir auch viel gebracht, diese Arbeit mit der Gruppe. Aber irgendwann ich dachte, oh, jetzt muss ich weiter. Und das war kurz vor der Pandemie. Und mit diesem englischen Theater, mein letztes Theaterstück, ich habe auch bei Christoph Stössel Comedy, diese Komödie in Wuppertal, habe ich 2019 war mein letztes Stück auf Deutsch, wo ich eine Rolle hatte. Und dann kam Corona und dann war auf Eis gelegt. So, und dann kam das mit dem englischen Theater. Ich war so happy. Ich war so happy, weil das ist eine professionelle Gruppe. Und wir haben in Duisburg, Düsseldorf, Münster, Mönchengladbach, in Köln, in Essen, auch in Wuppertal Vorstellungen gehabt.
Und das Stück lief gut, oder?
Und das lief,
super.
99% ausverkauft.
Super.
So Düsseldorf auch. Das war sehr, sehr schön. Für mich wunderschön. Als die meinten, das ist eine, als die sagte, hast du Interesse, auch Lesungen zu geben? Und auch auf Englisch, alles auf in meiner Muttersprache. Ich war so happy. I was so happy. Und das kommt im Herbst. Im November habe ich mit dem Orange Planet Theater habe ich die Lesungen. Und das ist im November erst.
Orange Planet Theater, das habe ich vorhin,
ist die Gruppe.
Habe ich vorhin verpasst zu fragen. Die sitzen in Duisburg. Und wie muss ich mir die Lesung vorstellen?
Lesung zum Beispiel, es gibt mehrere Sachen. Und was wir haben jetzt, eine von den Lesungen im Programm, das ist auch ein Sherlock Holmes. Und das ist eine gespielte Lesung. Okay, we're on book. Das heißt, wir lesen, aber wir spielen auch. Wir sind auch im Kostüm.
Ja. Schöne Kombination.
Ja.
Wann fangt ihr an, dran zu arbeiten?
Sag mal so, die Vorstellung, jetzt ist eine Frage, jetzt ist die Zeit, wo die Susanne, die macht Verträge feste Spielorten. Es gibt schon 7 davon sind fest. Mit Proben, ich weiß nicht genau, aber das ist, was sie macht. Erst, wer hat Interesse überhaupt an das Programm? Manche Ensemble-Mitglieder, die hatten schon diese Lesungen mitgemacht.
Schön, schön. Ach, das ist doch ein wunderschöner Blick nach vorne.
Ja, das ist
wunderschön. Dass es damit weitergeht.
I'm just so happy.
Klasse.
Ja, und dann habe ich, ja, natürlich, ich gucke, weil du kennst diese verschiedene Schauspielplattformen wie Backstage oder Cast Forward, und dann hat man sein Profil, sein Curriculum Vitae, Resümee, sein Showreel und alles. Und man hat die Möglichkeiten, denn die Schlägen bestimmte anhand mein Profil, die Schlägen bestimmte Jobs vor. Ja, und dann kann man sich selber bewerben auf den Jobs. Und dann bin ich immer fast jeden Tag, gucke ich, was gibt's, passt zu meinem Profil, ja, bam, losschicken.
Ja. Immer busy bleiben.
Und mit Tanz ist recht wenig, also, weil letztendlich, wenn ich würde ein Projekt machen, das würde dann ein, ich würde nie Ballett machen. Nur das würde eher eine moderne Sache sein, aber ich nehme auch keine, in Performance Art würde ich machen, aber nicht mehr wie früher richtig in ein Ensemble oder für ein Musical in der Tanzgruppe, das mache ich nicht mehr. Da ist die nächste Generation dran. Ja, und dann, ich mache auch meine Bildhauerei. Mein Traum wäre, das wird ein irrsinnig langer Podcast, aber mein Traum wäre Bildhauerei und Schauspiel.
Ich will ja unbedingt für diese Folge als Titelbild dich mit der Kettensäge.
Ach, das
ist
halt,
so
das,
ein schönes Bild.
Ja.
Erzähl doch mal, wie du zu dieser Kettensäge kamst und was du da gemacht hast.
Okay, in 2014, ich wollte immer mehr machen mit dieser natürlichen Gabe. Ich hatte keine Technik. Ich habe früher mit Ton gemacht, aber keine Technik. Richtig. Was kann ich machen? Und dann habe ich in 2014 bis 2015, 3 Jahre in der Bildhauerhalle in Bonn einen berufsbegleitenden Kurs besucht für Bildhauerei. Und das war immer am Wochenende, so einmal im Monat, am Wochenende, verlängertes Wochenende, das machen die immer noch. Der Paul Avena, auch selbe Künstler. Diese Kunst habe ich geliebt. Wir hatten die Möglichkeit, mit Holz, mit Stein, mit Ton, Porträts aus Ton zu machen. Diese ganze Technik, Sachen, Guss, Vorbereitung für Guss, Betonguss. Und dann, er meinte, das war, ich glaube, in der zweite Jahr, der meinte, ja, wir haben die Möglichkeit, mit der Kettensäge zu arbeiten. Bei mir gehen alle Alarmglocken an, weil ich hatte Schiss vor diesem Gerät. Ja, Kettensäge, schon als Kind. Allein dieses Geräusch. Und ich so, it's now or never. Hab Mut und probiere es. Ich rede von einer Kettensäge, nicht mit der, 50 oder 80 cm Blatt, die man hat, wenn man
Bäume
fällt. Ich rede von ein 40, 35 Blatt Carving-Kettensäge. Und ich habe es probiert und ich hatte die volle Rüstung und die spezielle Hose. Und los ging's. Ich habe es gemacht mit sehr viel Herzklopfen. Und dann, und ich merkte, boah, ist das toll. So, ich merkte, man muss hochkonzentriert sein, habe einen heiden Respekt fürs Gerät. Ich habe die Angst verloren. Und dann ich sage, ich möchte eins kaufen. Und dann gab es ein, ach, der Michael, der meinte, Joel, kein Geld dafür. Ich leihe dir das, aber kein Stress. Und damit habe ich meine Kettensäge gekauft. Natürlich längst das Geld zurück. eine Kettensäge gekauft und elektrische, das ist kein Motor. Motorsäge ist eine ganz andere Kiste. Das ist hier, man braucht trotzdem Öl. Ja, und dieses Bild ist entstanden, weil es gab einen Bildhauer-Kollege, der wohnt in Bad Belzig und hat gesagt, der ist Schlosser, aber auch Künstler, der arbeitet auch mit Kettensäge, der skulptiert auch, der macht auch Sachen mit Gips und Draht und, und der Antonius. Und der sagt, ja, ich habe die Möglichkeit, weil wo ich wohne, auf Bad Belzig, der Sek-Zentrum, der hat ein Haus da mit Frau und der meinte, ja, ich habe Platz. Wir können denn uns im Sommer für ein paar Wochen oder eine Woche treffen und da arbeiten. Und so hat es angefangen, dass ich diese Skulptur gemacht habe mit Kettensäge.
Wenn du jetzt hier in Köln lebst, hast du
kann
überhaupt...
Kann ich nicht, weil ich habe nicht die Möglichkeit.
Ich wollte es gerade sagen, also man geht jetzt hier auch schlecht auf den Balkon und schmeißt ein bisschen die Kettensäge an.
Ja, da musste ich noch forschen. Und das ist auch so ein Ding mit Skulptur. Ich muss immer gucken, wie ich mein Geld verdiene. Und Geld verdienen mit Skulpturen ist verdammt schwer. Und dann nehme ich die nächste Quelle, wo ich schon drin war. Theater. Ja. Und deswegen das. Ja. Und mit Skulptur, ich möchte so gern mehr machen, aber man hat nur so viel Zeit und ja.
Ja.
Muss man auch gucken, dass man arbeitet.
Ne? Ja, es ist natürlich, glaube ich, auch um mit Kunst Geld zu verdienen, brauchst du ja auch das Renommee dann wieder. Also du brauchst ja auch dein.
Man braucht die Verbindungen, ja.
Ja.
Klar hätte ich sagen können, okay, ich widme mich nur die Skulptur. Aber ich wollte immer mehr Schauspiel machen. Ich wollte immer beide machen. Also, ja klar, ich kann dann sagen, okay, ich widme den 2 Tage in der Woche nur Skulptur, aber ich muss arbeiten.
Hast du mal was von Christoph Schlingensief im Theater gesehen?
Ja, gefällt mir sehr gut. Okay, das ist sehr... Ich glaube, das ist so etwas, die man mag oder nicht, diese Art Arbeit. Manchmal, das war grenzwertig, aber diese Power, diese Energie, was dahinter steckt, gefällt mir sehr.
Er hat so eine Trilogie gemacht in der Volksbühne in Berlin und da habe ich 2 davon sehen dürfen. Und einen Abend saß er dann selber mit Schaum vorm Mund an der Bühnenvorderkante.
Ja.
Mit einer laufenden Benzinmotorkettensäge. Und der hat getobt. Und diese Kettensäge, die sprang immer neben ihm auf und ab. Es war einer der verstörendsten Momente, die ich je in einem Theater erlebt habe. Aber letzten Endes, diese gesamte Energie, diese gesamte Art und Weise, es war unvergleichbar. Es war so genial im Endeffekt.
Ja, weil ich glaube, das sind solche Energien, die man in der Gesellschaft nicht ausleben darf. So, ich rede nicht von Kriminellenergie. Nee, das ist eine ganz andere Kiste.
Ja,
nicht diese Psycho-Nummer. Braucht man gar nicht darüber zu sprechen. Das ist für mich... Der Zweck von Kunst ist, das unsichtbar sichtbar zu machen und auch, worüber man nicht sprechen kann oder darf, dafür hat man die Kunst. Das ist Kunst. Ja. Das ist eine innere, sehr schwierig zu beschreiben. Ja, das und für mich... Das ist Entdecken, Forschen. Kunst hat etwas Wissenschaftliches. Man forscht, man macht mit der Kettensäge. Du hast ungefähr die Idee, ja, dass die Figuren, die 3, aber letztendlich, du weißt nicht hundertprozentig, wie es endet. Das Ende ist die Reise dahin. Ja. hatte so dieses Wechsel, diese Wechsel und Tanz und dann Theater, Skulptur. Skulptur war eigentlich immer drin, schon als Kind. Ja. Nun, what you have at your fingertips, you ignore, because it's not really a challenge. You have to make it a challenge. Du musst das als Challenge, eine Herausforderung machen, wenn du das hast. Und die anderen Sachen, die sind wirklich eine Herausforderung. Das ist deswegen, aber das, dieses Multi-Arting kommt auch durch immer Umzug, Situation. Wenn einer hätte gesagt, früher, du hast die Möglichkeit hier Sculpturen zu, vielleicht wäre ich strikt da durchgegangen. Und das kombiniert, aber es gibt viele, die das kombinieren. Weißt du, die auch Performances machen und auch Skulptur, so, hey, why not?
Und das ist das, ich bin mir inzwischen ja total sicher, ich mache das Ganze hier mit dem Podcast ja eh nur für mich, weil ich finde es einfach so schön, diese unglaubliche Bandbreite jedes Mal wieder zu spüren, einfach, was das alles zusammen dann ist. Also ob das später ein technischer Schwerpunkt ist, ob das der kreative Schwerpunkt ist, ob das der organisatorische Schwerpunkt ist. Das sind alles die Sachen, die müssen alle zusammenfinden, damit überhaupt Kunst und Kultur Bestand hat und Kunst und Kultur am Leben gehalten wird. Ja. Und das ist einfach ein wahnsinniges Prisma.
Aber ich finde, dafür, dass du das nur für dich machst, ich finde, das ist eine sehr international Sache. Das ist im Prinzip für alle Menschen, weil die hören das gern zu. Man hört und das weckt Interesse. Man bekommt über diese Menschen, was die tun, oder diese Art Menschen oder als Gruppierung, eine ganz andere Sicht, weil das wird mehr personalisiert, das ist dann nicht mehr so fremd, nicht mehr, es gibt nicht mehr diese Distanz dazu, weil das ist ein geteiltes Gespräch.
Ich hatte eine Folge, da will ich jetzt gar nicht sagen, wer das war, da gab es dann wirklich danach Tränen. Und da gab es danach Tränen und es gab wirklich so diesen Moment, so eine Selbsterkenntnis. Und das war so rührend, das war so schön letzten Endes. Und aber jetzt ist Schluss.
Jetzt ist Schluss.
Ich bringe jetzt die Stopptaste. Danke.
Bitteschön.
Für heute hat es sich ausgeslappt. Der Erntehelfer ist vorbei und ich freue mich darauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.